Ja, ich grüße euch herzlich unterwegs in den Schuhen Jesu. Ich finde das spannend. Und heute sind wir auf dieser Reise, auf der wir jetzt schon einige Donnerstage miteinander unterwegs sind, angekommen an einem ganz schwierigen Ort. Das Thema ist von Zweifeln geplagt. Wir werden nachher nach der Zeit der Anbetung auch die Gelegenheit geben, dass ihr oder während der Zeit der Anbetung Fragen, die ihr habt, Zweifel aufzuschreibt. Zettel sind verteilt worden, sie werden dann eingesammelt und dann werde ich in einem 10-minütigen Brainstorm alle Fragen beantworten. Oder manche vielleicht auch nicht und erst später, mal gucken. Von Zweifeln geplagt, ich lese es mal vor, Jesus ist in Gethsemane. Hat gerade noch gefeiert mit seinen Freunden, mit den Jüngern. Ein letztes großes Passamahl dort in dem Obergeschoss in einem geheimen Haus, einem Treffpunkt dort in Jerusalem. Und dann gehen sie runter aus der Stadt heraus durchs Kidrontal, ganz tief hinunter, wieder ein Stück hoch, kommen an den Fuß des Ölbergs, dort an den Garten Gethsemane. Und in Lukas 22, Vers 39 bis 46 wird das dann in einer sehr zusammengepressten Form berichtet, was dann passierte. Als Jesus dann, wie gewöhnlich, aus der Stadt hinaus zum Ölberg ging, folgten ihm auch seine Gefährten dorthin. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in die Prüfung hineingezogen werdet. Dann entfernte er sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit, warf sich auf die Knie und betete, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Becher von mir fort. Doch nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Da erschien ihm ein Gottesbote vom Himmel und stärkte ihn. Jesus geriet in einen noch stärkeren Todeskampf hinein, während er betete. Dabei wurde sein Schweiß wie Blutstropfen, die auf die Erde fallen. Er stand wieder vom Gebet auf und ging hinüber zu seinen Weggefährten. Die fand er schlafend vor, von der Trauer überwältigt. Er sagte zu ihnen, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in die Prüfung hineingeratet. Soweit dieser Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Gethsemane, Gethsemane, Garten des Öls. Ölbäume standen dort. Wenn man heute nach Israel kommt, kann man einen Garten sehen. Da sagen die einen, das ist der. Da steht auch ein ganz alter Ölbaum, vielleicht nicht ganz so alt wie die Zeit Jesu. Ein Stück weiter ist noch ein Garten Gethsemane. Wir wissen nicht ganz genau, wo es war, aber dort am Ölberg. Und dort in diesem Garten ist diese Nachtszene, wo Jesus alleine betet, wo er ringt mit dem Vater, von Zweifeln, von Fragen überwältigt. Schatten legen sich über ihn, nicht nur körperlich, sondern auch im übertragenen Sinne, im seelischen Sinne. Er erlebt hier eine seiner dunkelsten Stunden in seinem Leben. Die Kreuzigung wirft ihre Schatten voraus. Das, was wenige Stunden danach passieren würde. Am nächsten Morgen wird er schon vor dem Richter stehen. In der Mitte des Vormittags wird er gekreuzigt werden und nach 6 Stunden wird er dort am Nachmittag gegen 3 Uhr seinen letzten Atemhauch, letzten Lebensatem aushauchen. Und er weiß das, er spürt das, er weiß, auf welchem Weg er sich jetzt befindet. Was hat er bis jetzt erlebt? Ein Leben wie eine Explosion, wie ein ganz großes Feuerwerk. Zuerst in der Verborgenheit in Nazareth, aber dann ging es los. Die Taufe, die Wunder, Heilungen. Blinde wurden sehend, Lahme konnten wieder gehen, Taube konnten hören. Ja, sogar Tote hat er auferweckt. Ein Leben, was sich verströmte in Kraft und in Vollmacht und in Liebe, in Hingabe, in Dienst für die Menschen. Worte hatte er gesprochen, Worte der Wahrheit. Sie waren nicht bequem für alle. Worte der Heilung, Worte der Vergebung, Worte der Erneuerung. Aber auch Worte des Gerichts über Sünde, über Schuld, über verknöcherte Strukturen, über menschlichen Hochmut. Zeugnis hatte er gegeben von Vater, Zeugnis hatte er gegeben von der Wahrheit. Und eine Gemeinschaft hatte er gebildet um sich herum, Frauen und Männer, die ihm nachfolgten, Menschen, die ihr Leben mit seinem verbanden, die Jünger, die Gefährten, die Schüler, die mit Jesus unterwegs waren. Sie waren ihm gefolgt, auch als die Massen sich wieder von Jesus abwandten, als es nicht mehr cool war, ein Jesus-Nachfolger zu sein, waren sie bei ihm geblieben, bis zu diesem letzten Abend. Und einige von ihnen waren dort in der Nähe, in Reichweite. Und dann geht er und betet alleine und entfernt sich ein Stück weit von ihnen. Und in dieser Zeit kommt jetzt der ganze Zweifel, kommt diese ganze Dunkelheit, kommt das alles auf ihn und legt sich auf ihn. Und so wie in der Ölpresse das Öl rausgepresst wird, so wird aus Jesus der letzte Blutstropfen rausgepresst. In den anderen Evangelien wird uns berichtet, dass sein Schweiß wie Blutstropfen fiel. Das war nicht mal so eine stille Zeit, wo man Anbetungslieder hörte. Es war auch keine Selbstbetrachtung, die man in seinem Poesiealbum irgendwie festhält, sondern es war ein Kampf mit den Mächten der Finsternis, die sich dort über ihn hinüber aufdrückten und die versuchten, ihn kaputt zu machen. Die ganze Schuld der Welt, das ganze Unrecht der Welt, der ganze Schmutz der Welt. Ich glaube, dass dort in Gethsemane Jesus schon einen ganz, ganz realen Vorgeschmack hatte, und zwar so massiv, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen konnten, von dem, was an Last und Schuld der Welt dann am Tag drauf am Kreuz auf ihn geladen wurde. Wir sagen das so ganz schnell: gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen, das Reich des Todes aufgestanden von den Toten. Als ob das sozusagen ja so eine Beschreibung der verschiedenen Schauspielakte wäre. So, und dann war das und dann war das, wie so ein Comicstrip. Aber in welche Tiefen Jesus hier wirklich reingehen musste, ich glaube, das können wir gar nicht ermessen. Und Lukas und auch die anderen Evangelisten beschreiben ein bisschen davon, von diesem Zweifel, von diesem Kampf, von dieser Angst, vielleicht auch von diesem Frust, vielleicht auch von dieser Enttäuschung, von diesem Gefühl, vielleicht war ja alles umsonst. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich kann diesen bitteren Kelch nicht trinken. Gerade hatte er noch mit den Jüngern beim Abendmahl diesen Kelch des neuen Bundes getrunken. Und jetzt kommt dieser andere Kelch. Es ist der Kelch des Leidens, es ist der Kelch des Todes. Es ist der Kelch der Sünde der Welt. Deine Sünde, meine Sünde. Das, was an Schrecklichem passiert in dieser Welt und seit Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden passiert, das ist dort zusammengepresst in diesem Garten, in einem Becher, der vor Jesus steht. Und er schaut diesen Becher an und sagt: Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Und dann sagt er den zweiten Satz, und ich weiß nicht, wie lange die Pause dazwischen war, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Auch das liest sich so leicht. Aber was das gekostet hat, im Hebräerbrief wird gesagt, Jesus hat in der Zeit seines Erdenslebens mit Schreien und Tränen vor Gott sich den Gehorsam abgerungen. Und ich glaube, der Hebräerbrief spricht über diese Erfahrung dort in Gethsemane. Das war nicht mal so ein fröhliches Liedchen. Das war ein ganz tiefer Kampf, ein ganz tiefer Schrei dort in Gethsemane. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, die Freunde sind nicht mehr da, die, auf die er sich immer verlassen konnte oder die immer da waren, sie sind jetzt nicht erreichbar, im Schlaf versunken, haben kein Gefühl für das, was läuft, nehmen es einfach nicht wahr, sind überwältigt, selbst auf ihre Weise. Der Vater, wo ist er? Kann er ihn jetzt noch spüren? Eine ganz dunkle Stunde. In den Fußstapfen Jesu, die Frage ist, wo sind unsere dunklen Stunden? Und wir dürfen diese Übertragung machen, wir dürfen sagen, ja, auch wir haben dunkle Stunden. Und dann dürfen wir wissen, Jesus kennt dunkle Stunden. Er kennt sie in einer Intensität, wie wir sie hoffentlich in unserem Leben nie erleben müssen. Er kennt sie in einer Dimension, die wir sicher nie erleben werden, weil er ja alle Dunkelheit, auch unsere Dunkelheit, in sich zusammengefasst getragen hat, weil er diesen Kelch getrunken hat, wo dieses schwerflüssige Leid und diese Sünde der Welt sich alles zusammengeballt hatte. Und dennoch dürfen wir diese Übertragung machen und fragen, Herr, wo sind denn meine dunklen Stunden? Und jetzt möchte ich das erleben und das nachgehen. Ich möchte dir nachgehen, auch auf diesem Weg. Ich möchte das sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist der eigentliche Punkt beim Christsein. Das ist der eigentliche Punkt bei der Nachfolge Jesu. Wir werden sicher nicht zu solchen extremen Punkten kommen meistens. Vielleicht gibt es manche von uns, die irgendwann auch ja um ihres Glaubens willen nicht nur leiden, sondern sterben müssen. Das können wir nicht voraussagen. Aber egal was es ist, die kleinen und die großen Dinge, zu sagen zu können, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Weg durch die dunkle Stunde hindurch, durch die Nacht hindurch, durch die Trauer, durch die Zweifel hindurch. Herr, dein Wille, ich vertraue, dass dein Wille gut ist und ich gebe mich hinein in deinen Willen. Und ich habe manchmal so die Vorstellung, die Bekehrung unseres Lebens geschieht so in Phasen. Das erste ist so, ich entdecke Jesus, Jesus ist mein Freund und das ist super. Und ich entdecke ihn als Erlöser. Er hat meine Schuld vergeben. Ich entdecke ihn als Begleiter. Er leitet mich in meinem Leben. Ich entdecke ihn als den Lehrer, der mir zeigt, wie das Leben gelingt und der mich auf einen guten Weg führt. Der mir auch zeigt, wie ich in dieser Welt leben kann. Und wie ich leben soll. Und Micha-Initiative hatten wir vorhin als ein Thema. Wie ich auch Gerechtigkeit einübe in meinem Leben. Und dann kommt der Punkt, und ich glaube, der kommt in unserem Leben, in aller Leben und vielleicht auch manche öfters, wo die letzte Frage ist, bist du jetzt auch bereit, dass Jesus dein Herr ist, dass er wirklich dir etwas auch geben darf, was dir nicht gefällt? Und schaffst du es und willst du es, dich auch da hineinzugeben? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus macht uns vor, wie er im Gespräch mit Gott sich durchringt. Und dann kommt dieses Wunder, da steht dann ganz einfach, ein Gottesbote kam, ein Engel kam und stärkte ihn. Auch das haben wir, glaube ich, schon manchmal erfahren. Und Jesus kann, in den anderen Evangelien wird uns berichtet, dass er dreimal diesen Gang zu den Jüngern tut und dreimal betet. Hier Lukas hat es ganz kurz zusammengefasst. Er kann dieses Ja, Vater, sagen. Gott kommt ihm nahe, gerade in der schwersten Stunde. Und auch das ist für uns wichtig. Wir müssen nicht alles alleine durchkämpfen. Gott ist da, gerade wenn wir ihn am wenigsten vermuten in unserem Leben. Die Zweifel, die wir haben, können in eine neue Gewissheit verwandelt werden. Wegen Jesus, weil er alles getragen hat. Unsere Sünde, unsere Krankheit, auch unsere Zweifel. Und so ist Gethsemane nicht das Ende. Und Golgatha ist nicht das Ende, sondern Ostern ist der neue Anfang, den Gott uns schenkt. Und deshalb dürfen wir leben in Zweifeln, in Fragen, in Leid, in ungelösten Lebenssituationen, dürfen wir leben Hoffnung und Glaube und Gewissheit und dürfen Geborgenheit erfahren. Jesus hat sie in diesem Kampf in Gethsemane errungen, auch für uns. Er hat sie gefunden und indem wir uns hinein bergen in Jesus und auch in Gethsemane, in Jesus hineingehen, in seine Fußstapfen treten, uns ganz eng mit ihm verbinden, indem wir das tun, sind auch wir hindurchgezogen durch Gethsemane und durch Golgatha hindurch zu einem neuen Leben. Jesus bekommt neue Kraft. Und das sehen wir dann, wie es weitergeht im Evangelium. Er kann dem Herodes und dem Pilatus und dem Kaiaphas und dem Hannas und den anderen begegnen in großer Kraft und Autorität und kann ans Kreuz gehen. Herr, wir danken dir für das, was du getan hast, dort in Gethsemane. Wir danken dir, dass du Zweifel und Dunkelheit und Verlassenheit getragen hast für uns und mit uns und dass du jetzt auch in unseren dunklen Stunden uns nahe bist. Du bist nicht fern, sondern du verstehst uns, Herr, und dafür danken wir dir. Amen. Ja, ich danke euch für die vielen Zettel, die hier angekommen sind, und das ist ja immer ein Experiment und immer ein Wagnis, auch für mich. Manche dieser Fragen sind tiefe seelsorgerliche Fragen. Und da sind Situationen hinter, die kann ich ja nicht ahnen, nicht wissen. Und da kann ich eigentlich nur ermutigen, dass du einen Menschen deines Vertrauens dir suchst, mit dem du darüber redest. Weil das ist jetzt eine Überforderung zu erwarten, dass in einer ganz kurzen Antwort, die jemand von vorne gibt, sozusagen die Lösung für dein ganzes Problem sein kann. Deswegen die allererste Bitte, dass du das, was du mitgebracht hast und was du teilweise in sehr persönlichen Fragen gebündelt hast, dass du da dir jemanden suchst, mit dem du darüber redest. Ich versuche aber dennoch. Es sind 12 Zettel. Ich werde zu jedem 30 Sekunden was sagen und nicht mehr. Und den Rest könnt ihr entweder mich hinterher sprechen oder jemanden eures Vertrauens. Als erstes ein Gebet, das lese ich jetzt einfach vor, das habe ich auch noch nicht gesehen. Danke, Herr, dass du meine Zweifel weggenommen hast. Du bist weise und gerecht und schenkst mir Frieden. Halleluja. Also das ist eine Ermutigung für uns alle. Jemand schreibt, meint Gott es gut mit mir. Und ich würde sagen, ja, Gott meint es gut mit dir, auf jeden Fall. Das kannst du vielleicht nicht immer sehen. Es gibt solche Stunden wie das, diese Stunde in Gethsemane, wo alles wegschwimmt, wo alles dunkel ist. Dahinter ist ja wahrscheinlich eine Lebenserfahrung, dass du irgendwo einen Frust hast, dass du irgendwo einen Mangel empfindest, dass du irgendwo denkst, anderen geht es besser, aber mir nicht. Oder du hast ein Problem, über das du nicht wegkommen kannst, wo du keine Lösung findest, hast vielleicht Enttäuschungen erfahren. All das kann ich nur ahnen. Und da kann ich dich ermutigen, bitte such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Und wo du das, was hier in diesem ganz kleinen Satz, meint Gott ist gut mit mir, was in diesem Satz drin steckt an deiner Lebenserfahrung, dass du das mit jemandem teilst und offen wirst und das dann alles aussprichst. Und ich bin überzeugt, es gibt Menschen unter uns oder darüber hinaus Menschen, die sich Zeit nehmen werden, um mit dir über deine Frage zu sprechen. Die Gebetsanliegen, die Bitten, für die ich seit 15 bis 20 Jahren bete, hat Gott wirklich vor, da zu wirken? Sieht er das alles? Wirkt er irgendwas im Hintergrund, da wo man überhaupt keine Veränderung sieht? Und das ist die gleiche Kategorie und wir sehen, dass es ganz persönlich ist, was Menschen hier aufgeschrieben haben. Vielen Dank, dass ihr den Mut habt, das aufzuschreiben. Die Antwort ist, glaube ich, Gott sieht das, aber ich kenne die Situation nicht und ich weiß nicht, wofür du seit 15 bis 20 Jahren betest und wo du das Gefühl hast, dass es nichts passiert. Und auch da kann ich dir nur den Mut geben und nur den Rat geben und dich ermutigen, dass du einfach mit jemandem ins Gespräch kommst und jemanden suchst, mit dem du darüber redest. Aber ich bin überzeugt, dass Gott wirkt und er wirkt oft auch auf verborgene Weise in unserem Leben. Mehr kann ich leider nicht sagen. An dieser Stelle. Hat Gott uns als seine Kinder ausgewählt? Das ist eine theologische Frage. Wenn ja, wie kann er als liebevoller Schöpfer von allen Menschen manche aussuchen und manche nicht? Das ist die Frage nach der Erwählung oder nach der Vorherbestimmung. Und da sehen wir in der Bibel beide Linien. Wir sehen die Linie, dass gesagt wird, Gott ist souverän und er wählt Menschen zu seinen Kindern und er ruft Menschen. Und wir finden andere, die sagen, Gott ruft alle. Und ich glaube, dass beides stimmt. Und ich stelle mir das immer so vor in einem Bild, dass auf der Außentür zum Himmelreich steht eine ganz große Schrift, wo drauf steht, kommet her zu mir alle. die ihr mühselig und beladen seid. Oder der fast letzte Satz der Bibel, also drittletzter Satz der Bibel, wen dürstet, der komme, und wer will, der trinke das Wasser des Lebens umsonst. Alle sind eingeladen. Und diese Einladung gilt jedem Menschen, egal woher er oder sie kommt. Und wenn du dann reinkommst und die Tür geht wieder zu und du guckst dann nochmal auf die Tür, durch die du eingetreten bist, dann steht da, erwählt bevor vor der Grundlegung der Welt. Also, was im Epheserbrief steht. Das heißt, jeder, der zu Jesus kommt, jeder ist eingeladen, darf wissen, er ist erwählt. In Jesus sind alle Menschen erwählt. Es gibt keinen, der nicht erwählt ist. Aber es ist ein Geheimnis. Warum ist es so, dass manche nicht Ja sagen, manche Ja sagen? Das wissen wir nicht. Aber Gott sagt zu jedem Ja. Und jeder, der zu ihm kommt, und sei es im letzten Augenblick wie dieser Verbrecher am Kreuz, der darf wissen, ich bin von Gott erwählt. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Es gibt keine Vorbedingungen, das gilt für jeden Menschen. Also ist die Frage sozusagen so zu beantworten, ja, Gott erwählt, aber er wählt alle. Und jeder, der zu ihm kommen darf, kommt, darf wissen, dass er erwählt ist. Du musst nicht daran zweifeln, dass Gott dich meint, dass Gott dich erwählt hat. Ist es besser, für den Glauben zu leiden oder das Leben in Frieden zu genießen? Sollen wir als Christen die Gefahr aktiv suchen? Das sind zwei Fragen. Sollen wir die Gefahr aktiv suchen? Nein. Ist es besser, für den Glauben zu leiden oder das Leben in Frieden zu genießen? Beides ist gut, aber beides kommt manchmal zu unterschiedlichen Zeiten. Es kann sein, dass du 20 Jahre lang genossen hast und dann musst du mal für den Glauben leiden. Kann auch sein, dass du 20 Jahre gelitten hast und jetzt darfst du mal wieder genießen. Im Himmel darfst du ganz lange genießen. Aber du sollst nicht aktiv Gefahr suchen. Also begib dich nicht extra in Gefahr, es sei denn, du weißt ganz genau, Gott ruft dich dahin. Von was soll man ausgehen? Das ist jetzt eine Frage nach der Führung in unserem Leben, um zu wissen, wie der Weg ist. Nach dem Bauchgefühl, nach dem Verstand oder was? Ich würde sagen, nach allem. Ja, Bauch, Verstand und der Rat guter Freunde. Und noch, was die Bibel sagt. Wenn es hier um eine Beziehung geht, ja, könnte ja sein, vermute ich jetzt vielleicht mal, dann würde ich sagen, du brauchst beides. Du brauchst ein gutes Bauchgefühl und du brauchst auch ein bisschen Verstand. Gott hat dir beides gegeben. Und er hat dir gute Freunde gegeben. Frage deine Freunde. Und zwar die, die dir die ehrliche Meinung sagen. Das wäre jetzt mal so mein Rat. Also, Bauch ist wichtig, Verstand ist wichtig und Freunde sind wichtig. Und such dir nicht nur die aus, die nach deinem Munde reden, weil dann kannst du dir das selbst auch gleich morgens ins Spiegel sagen. Genau. Warum müssen alle Menschen darunter leiden, dass Adam und Eva Sünde begangen haben? Das ist ein falsches Verständnis dieser Bibelstelle. Sorry, das haben wir erzählt, verkündigen wir auch manchmal. Adam und Eva sind die Menschheit. Adam heißt Erdling, Eva heißt Mutter der Menschen. Das heißt, diese Sünde von Adam und Eva ist die Grundtrennung aller Menschen. Das ist nicht sozusagen, irgendeiner hat mal einen Fehler gebaut und jetzt müssen wir alle leiden, sondern die Bibel beschreibt das, wie wir alle sind. Wir sind Adam, ich bin Adam, du bist Adam, ich bin nicht jetzt Eva, aber ja, okay, aber wir sind Eva, okay? Also wenn es darum geht, das ist eigentlich gemeint. Ja, in Adam und Eva sind alle gemeint. Und die Bibel sagt deutlich, du musst nicht leiden für die Schulden deiner Eltern oder irgendwas Sünden deiner Eltern, sondern jeder Mensch ist von Gott getrennt. Genau das sagt die Bibel, weil wir selbst schuldig geworden sind. Aber wir haben ja nicht die Sünde zu verkündigen, sondern die Vergebung. Jetzt gibt es ganz tiefe seelsorgerliche Punkte, die habe ich ja schon gesagt. Und da möchte ich euch echt ermutigen, damit zu jemandem hinzugehen. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben und will eigentlich tot sein. Warum und wie gehe ich damit um, wenn ich denke, dass Gott da nicht eingreift? Dieses Gefühl, ich sehe keinen Sinn, ich will eigentlich tot sein, ich glaube, das kennen viele von uns, das kennt man besonders in bestimmten Lebensphasen, ich kenne das auch aus einem eigenen Leben. Du darfst das vor Gott aussprechen, aber du darfst wissen, dass Gott an dir Interesse hat, dass du lebst. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt die Bibel. Gott möchte, dass du lebst. Und wenn Todesgedanken zu stark werden, du sie nicht mehr bewältigen kannst, dann geh bitte zu jemandem hin, mach keinen Unsinn, sondern geh zu jemandem hin, der dir zur Seite stehen kann. Ich schaffe nicht mehr alle. Ich nehme noch eine letzte, die anderen drei die ich jetzt nicht genommen habe, ihr könnt gerne zu mir kommen, dann sage ich euch persönlich noch was. Einer schreibt, warum ich? Und da würde ich sagen, ja, das ist eine Frage. Manchmal, wenn man so am Leiden ist, sagt man, warum ich? Elke hat mal, als sie Krebs hatte, auf diese Frage, wo jemand zu ihr gesagt hat, warum musst du das erleiden, hat sie gesagt, ja, warum ich eigentlich nicht? Das ist eine Antwort. Also wieso gehen wir davon aus, dass wir vom Leiden ausgenommen werden, wenn wir in einer Welt leben, wo Leiden ist? Und das ist keine ganze Antwort, das ist aber ein Anfang einer Antwort. Die Perspektive zu wechseln. Ich kann mich immer konzentrieren auf das, was nicht gut ist. Und da fällt jedem von uns ganz viel ein. Und wenn wir jetzt 10 Dinge in unserem Herzen aufzählen, worüber wir traurig sind, dann gehen wir alle hier mit hängenden Köpfen aus dieser Kirche raus. Und gleichzeitig können wir aber auch 10 Sachen finden, wo wir dankbar sein können. Ich sag mal gleich 4 oder 5. Wir haben heute schöne Musik erlebt. Wir haben in einem warmen Haus gesessen, wo es uns nicht auf den Kopf geschneit hat. Wir haben kein Kriegsgeschrei um uns herum. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir haben alle was zu essen gehabt heute und. Und ich kann mich konzentrieren auf das, was ich nicht habe, oder ich kann mich konzentrieren auf das, was ich habe. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ein Mensch das umdreht und nicht sagt, warum, und da gibt es nämlich keine Antwort drauf, sondern sagt, wozu, kann es sein, dass selbst in dem, was ich an Schwerem erlebe, ein Wozu drin ist, dass Gott etwas durch mich für andere tun will. Dann kannst du durchbrechen durch diesen Zirkel des Negativen, durch diese Spirale der Depression und kannst in was reinkommen. Deswegen die beste Therapie gegen Depression ist, dass du aktiv wirst und dich für andere einsetzt. Das beste Medizin gegen Depression und Selbstmitleid ist, dass du anfängst, aktiv für andere was zu tun. Und da wirst du merken, dass du auf einmal deine Depression vergessen hast. Ja? Und da sind wir natürlich, das wird oft nicht gelehrt. Wir werden oft gelehrt, wir sollen noch mehr in unsere Depression eintreten oder so. Das bringt aber nichts. Aber wenn es noch tiefer geht und du sagst, ich komme gar nicht zurecht, auch dann sage ich dir nochmal, bitte such jemanden deines Vertrauens, einen Seelsorger. Soweit. Mehr schaffe ich jetzt nicht. Danke fürs Zuhören.